Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.
Als Thorsten von Elling die Diagnose Typ-2-Diabetes erhielt, hat das zunächst einmal sein Leben nicht verändert. Erst nach Jahren wurde er zum Diabetologen überwiesen, der ihm die Nutzung eines Glukosesensors empfahl. In der Folge beschäftigte sich Thorsten von Elling erstmals intensiv mit seinem Diabetes, stellte seine Ernährung um und begann, alle Nahstrecken zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erledigen, sowie schwimmen zu gehen. Heute lebt er gut mit seiner chronischen Erkrankung und nutzt immer noch regelmäßig Sensoren, inzwischen als Selbstzahler, da seine Krankenkasse die Kosten nicht übernimmt. Mit dem niedergelassenen Diabetologen Dr. Jens Kröger spricht Thorsten von Elling über die Veränderung, die mehr Wissen über den Diabetes bewirkt, über seinen Wunsch, dass alle Menschen mit Diabetes durch die Nutzung von Sensoren mehr über ihre Körper erfahren und auch über die Notwendigkeit von mehr Diabetesaufklärung. Bleiben Sie aktiv und gehen Sie viel spazieren, zum Beispiel mit dieser Sonderfolge von Doc2Go im Ohr.
Moin Moin, Thorsten. Herzlich willkommen.
Ja, moin Jens. Freue mich, dass wir heute zusammen sprechen.
Ja, wir sprechen heute zusammen über ein wichtiges Thema, nämlich wie kann man auch Technik sinnvoll einsetzen bei der Unterstützung von Menschen mit Diabetestherapie. Und wir beide laufen ja jetzt. Wo läufst du denn?
Ich bin hier bei mir zu Hause. Also was heißt zu Hause? Ich bin zwischen Neuwurmsdorf und Rübke. Rübke ist mein Heimatort und ich bin hier im Naturschutzgebiet bei Neuwurmsdorf. Moore bei Neuwurmsdorf heißt das.
Oh, wie schön. Das ist wahrscheinlich ein großes Gebiet, wo man super laufen kann, oder?
Ja, riesig groß ist es hier, ne? Aber es ist auch halt nur Natur, nichts zu sehen.
Ja, bei mir ist es ähnlich. Also nichts zu sehen stimmt nicht. Ich laufe an der östlichen Grenze von Hamburg, also in Schleswig-Holstein und laufe auch hier durch ein Waldgebiet. Und deswegen hört man das wahrscheinlich ab und zu auch mal als Rauschen ein bisschen. Aber das ein oder andere Haus ist hier schon. Ja, wir haben heute das Thema Diabetes Typ 2. Und Thorsten, vielleicht erzählst du einfach mal, wie ist das bei dir gewesen? Wie lange hast du den Typ-2-Diabetes? Wie ist es damals festgestellt worden? Und was waren dann so die ersten Schritte, die du erfahren hast, was du denn umsetzen sollst in der Therapie?
Also ich habe den Diabetes Typ 2 schon seit über 10 Jahren. Festgestellt hat es damals mein Hausarzt. Der hat aber gesagt, ja, können wir erstmal so lassen. Wir gucken dann mal, wie es so weitergeht. Dann haben wir das ein paar Jahre laufen lassen, nichts Großartiges gemacht. Und dann sagte irgendwann der Hausarzt so vor 4 Jahren, ja, jetzt kann ich dich nicht mehr weiter behandeln. Du musst ja mal zum Diabetologen, weil die Werte sind dann so schlecht geworden, dass er das nicht mehr verantworten kann. Also es lag natürlich auch daran, dass ich eine sehr schlechte Lebensweise vorher hatte. Also alles, was man nicht machen soll, rauchen, keine Bewegung, viel essen und dann auch noch immer das Falsche. Ja, dadurch ist das wahrscheinlich dann auch gekommen.
Das heißt, du bist viele Jahre, hattest du die Diabetes-Diagnose. Du sagtest, du bist erst vor 4 Jahren zum Diabetologen geschickt worden. 11 Jahre hast du den Typ-2-Diabetes. War das ein bisschen spät, die Überweisung zum Diabetologen? Was hättest du dir gewünscht?
Ja, das hätte man auch früher machen können. Aber wie gesagt, man hat damals auch nicht so die Erfahrung damit gehabt. Und ich habe immer gedacht, naja, wenn man nichts merkt, was von alleine gekommen ist, das geht auch wieder. Deswegen hat man sich da nicht so drum gekümmert, ne? Aber erst als dann der Hausarzt gesagt hat, so jetzt wird es aber doch schlimmer, da ist man natürlich so ein bisschen hellhörig geworden und hat dann natürlich auch das Leben so ein bisschen umgestellt nachher, ne?
Leben umgestellt, das ist ja so eine der Grundlagen der Therapie, insbesondere beim Typ-2-Diabetes hinsichtlich einer Veränderung der Ernährungsweise und auch des Bewegungsverhaltens. Was waren denn deine Schritte dann vor 4 Jahren, deine ersten Schritte, wo du dann gesagt hast, hey, ich habe mich jetzt mal ganz effektiv und intensiv damit beschäftigt und habe versucht, was zu verändern?
Also ich habe natürlich erstmal angefangen, anders zu essen und mir dementsprechend auch immer mehr Bewegung wie soll man das nennen? Also ich habe mich mehr bewegt.
Einverleibt,
genau. Ich habe mir mehr Bewegung einverleibt. Dadurch habe ich natürlich auch mal etliche Kilos abgenommen. Also ich habe mal gewogen über 130 Kilo, 135 sogar in Spitzenzeiten. Und jetzt bin ich knapp an 100 dran. Ne? Das so innerhalb von 4 Jahren hat man das so weggekriegt alles. Ne? Aber wie gesagt, ist auch viel Bewegung mit drin. Viel Fahrradfahren, viel Schwimmen. Früher hat man eben jeden Weg entweder mit dem Auto oder dem Motorrad gemacht. Heute wird alles nur noch, was im Nahbereich ist, eben auf dem Fahrrad erledigt oder eben auch zu Fuß. Ne?
Das heißt, dir ist eigentlich erst so richtig bewusst geworden vor 4 Jahren, was man mit Ernährung und Bewegung eigentlich bewirken kann. Du hast 30 Kilo abgenommen, das ist super. Also das ist wirklich, herzlichen Glückwunsch. Das schaffen viele nicht, weil das wirklich nicht einfach ist. Man muss immer wieder dranbleiben. Aber du hast ja damals, glaube ich, auch die Möglichkeit gehabt, deine Werte noch mal besser zu visualisieren, besser auch zu sehen. Du hast vom Diabetologen einen Glukosesensor bekommen, eine kontinuierliche Glukosemessung. Was hat dir dabei geholfen, als du diesen Sensor hattest?
Ja, als ich den Sensor das erste Mal bekommen habe, das war so ein Programm, wo ich mit dran teilnehmen durfte. Das hat mir dann der Diabetologe empfohlen und hat mich da auch so ein bisschen bei begleitet. Und dadurch konnte ich natürlich immer sofort sehen, wie verändert sich der Glukosewert mit Bewegung, wie verändert er sich durchs Essen. Ja, überhaupt die ganzen Auswirkungen, die konnte man dann immer gleich schwarz auf weiß erkennen.
Und wie war das davor? In den anderen sieben Jahren hast du dir deine Blutglukose da gar nicht angeguckt?
So gut wie gar nicht. Ich habe immer gewartet, bis ich den nächsten Arzttermin hatte. Und dann hat er mir gesagt, was da Sache ist.
Und was heißt, was da Sache ist? Was hat er dir dann gesagt?
Ja, er sagte, es könnte wieder besser werden eigentlich mal. Und hat empfohlen, dies und jenes zu machen. Naja gut, man hat es dann irgendwie nicht so richtig gemacht, man ist einfach nachlässig gewesen, ne? Weil er das vielleicht auch nicht so bewusst gewesen ist, was das alles nachher noch bewirken könnte, das Ganze. Ne?
Und als du jetzt mit der kontinuierlichen Glukosemessung gesehen hast, was Essen bewirkt, hat dich das erstaunt?
Ja, unwahrscheinlich. Also was die Veränderung des Essens betrifft, das hat mich unwahrscheinlich erstaunt. Also man hat jetzt richtig gesehen, früher gab es immer nur, Fastfood und alles, was ungesund war. Dadurch war es natürlich auch schlecht, aber wenn man dann merkt, wenn man anders isst oder dann auch dazu sich noch anders bewegt, ändert sich das schlagartig zum Guten hin, das Ganze.
Das heißt, dadurch, dass du es einfach gesehen hast und auch verschiedene Lebensmittel ausprobieren konntest, war das für dich viel größere Erkenntnisgewinne als vorher, weil du für dich auch individuell einfach ausprobieren konntest, was die Ernährung bei dir macht und das nicht nur so allgemeine Botschaften waren. War das eine Hilfe?
Das war eine große Hilfe. Also diese kontinuierliche Messung, das ist eine Riesenhilfe und da bin ich auch ganz froh, dass es sowas gibt, weil man wird so ein bisschen, man wird so ein bisschen überwacht und hat immer alles so ein bisschen im Blick und kann das natürlich dementsprechend auch immer gegensteuern, das Ganze.
Ging das bei der Bewegung genauso?
Ja, bei der Bewegung war das genauso. Ne? Also man kann auch mal was essen, was vielleicht nicht so gesund ist, aber dann merkt man, okay, geht es mir vielleicht nicht mehr so gut danach, muss ich irgendwas machen, entweder mehr bewegen oder länger machen oder öfters mal was machen nachher wieder. Ne?
Du hast eben gesagt, du fährst gerne Bockmaschine, Motorrad. Ich glaube, du bist auch im Club, oder so, ne?
Ja, also Stammtisch nennt sich das bei uns. Ne? Club ist immer so ein bisschen, hört sich immer so doof an.
Okay. Also Stammtisch. Das heißt, welche Bewegungsform hast du denn noch zusätzlich gewählt?
Ganz besonders Fahrradfahren, das hat es mir also unwahrscheinlich angetan. Schwimmen natürlich auch, aber wie gesagt, auch viel spazieren gehen. Also wenn man irgendwo hinfährt, auch mal Auto stehen lassen und dann einfach mal 2-3 Stunden so ein bisschen rumlaufen und sich einfach nur bewegen, das Ganze. Ne?
Hast du dabei auch festgestellt, zum Beispiel, dass die Tageszeit einen Einfluss darauf hat? Also wenn du zum Beispiel morgens meinetwegen Fahrrad gefahren bist oder nachmittags Fahrrad gefahren bist, dass es da auch Unterschiede in der Wirkung gab, die Glukose zu senken?
Ja, von der Tageszeit her würde ich sagen, ist es eher weniger. Es kommt immer darauf an, was man davor immer gemacht hat, beziehungsweise danach noch macht. Also wenn man merkt, okay, heute gehen wir los, gibt es vielleicht was zu essen heute Abend, was man nicht unbedingt nehmen sollte, dann muss man gucken, dass man vielleicht nächsten Tag nochmal eine Runde Fahrrad extra fährt, um das wieder so ein bisschen zu kompensieren, das Ganze.
Das heißt, die Botschaft ist eigentlich, wichtig ist einfach, dass man überhaupt was tut. Wie lange soll man denn fahren? Was ist denn deine Erfahrung?
Oh, 2 Stunden reichen schon, Fahrradfahren. Da kriegt man schon einen guten Wert wieder zusammen nachher. Ne? Also man muss es aber immer regelmäßig machen. Wichtig ist, dass man es regelmäßig macht und dass man auch dranbleibt an der ganzen Geschichte. Es nützt also nichts, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt was gemacht und dann irgendwann das einschlafen lässt nachher. Das funktioniert nämlich dann auch nicht mehr. Ne?
Was machst du beruflich, Thorsten?
Ich bin selbstständiger Heizungsbauer mit einem eigenen Geschäft.
Und du sagtest gerade, 2 Stunden ist schon ganz gut. Kriegst du das hin?
Also ich versuche es jeden Abend. Am Tag kriegt man es hin, nicht immer. Aber ich versuche, also wenn es immer nur eine Stunde ist, ist es immer noch besser als gar nichts.
Ja, klar.
Ich habe aber auch durch die Arbeit viel Bewegung. Das heißt, wenn man mal irgendwo arbeitet und sagt, okay, ich muss jetzt mal hoch, 4. Stock, dann nehme ich die Treppe und nicht den Fahrstuhl. Das ist dann auch schon mal eine richtig gute Sache, die man so tagsüber mit einfließen lassen kann, einfach auch, ne?
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, was du gerade gesagt hast. Viele Menschen denken dann immer, ach, jetzt muss ich also eine zusätzliche Sportart wählen und so. Ich glaube, wenn man die Alltags- Aktivitäten einfach erhöht. Genauso wie du sagst, Treppe statt Fahrstuhl, eine U-Bahn-S-Bahn-Station in der Großstadt früher aussteigen.
Genau, einfach mal ein bisschen laufen dafür. Ne?
An der einen oder anderen Stelle laufen, wo man sonst nicht läuft. Also alle diese Dinge im Alltag sowas einzubauen, wozu übrigens auch ja, Gartenarbeit gehört oder andere genau. Unterstützungstätigkeiten im Haushalt, das ist auch schon ein guter Weg, oder?
Auf alle Fälle. Dadurch kann man schon eine ganze Menge bewirken auch.
Wir haben ja vorhin gesagt, du hast jetzt 11 Jahre Diabetes. Vor 4 Jahren hast du dann wirklich aktiv dich darum gekümmert, um die Ernährung und Bewegung. Wie schwer ist denn das zu halten? Also das Gewicht jetzt auch wirklich zu halten. Du hast gesagt, 30 Kilo hast du abgenommen. Und wie schwer ist das, das dann auch dauerhaft zu halten? Wie schwer fällt dir das?
Schwer fallen tut es mir inzwischen nicht mehr. Zu Anfang war es wirklich schwer. Die ersten 20 Kilo, die waren schnell weg und die wurden auch relativ gut gehalten. Aber nachher wird es immer schwieriger. Und das geht dann teilweise auch monatlich nur noch in 500 Gramm Schritten nachher. Also es ist schon, man muss immer dranbleiben. Also wenn man natürlich so ein bisschen da anfängt zu schludern, ja, dann geht es gleich wieder rauf. Ne? Das merkt man dann schon. Ne? Also man muss es natürlich auch mal regelmäßig kontrollieren. Und ja, man muss den inneren Schweinehund überwinden und einfach dranbleiben. Ne? Wenn man gesund bleiben möchte, bleibt einem da nicht viel anderes übrig eigentlich. Ne?
Gibt es da einen Tipp von dir, wo du sagen würdest, das ist für mich am effektivsten, das ist am besten umsetzbar?
Ja, man muss viel Bewegung eben machen und sich viel bewegen. Und wie gesagt, man muss das auch immer regelmäßig kontrollieren. Das heißt, man muss sich da auch gewichtsmäßig immer gut überwachen. Sonst, wenn man das mal ein paar Tage nicht macht, wenn man zum Beispiel mal 3 Wochen im Urlaub ist, und dann kann man wieder, dann sagt man, oh, jetzt habe ich vielleicht 2-3 Kilo zugenommen. Das merkt man dann immer schon gleich. Also man muss, wichtig ist auch, dass man so den Rückhalt auch von zu Hause bekommt. Das heißt, von der Frau und so, die auch mal immer so ein bisschen einen auf die Füße tritt und sagt, das musst du noch machen und das musst du auch noch machen. Und die da auch so ein bisschen mit hintersteht nachher noch. Ne?
Das heißt, als du vermehrt auch eine Aufklärung bekommen hast über Ernährung und Bewegung, war da deine Frau dabei?
Ja, selber nicht, aber ich habe ihr das nachher erzählt, wie das denn läuft und was man halt machen muss dagegen, damit sie sich auch so ein bisschen darauf einstellen kann. Denn wie gesagt, wir haben schlecht gelebt, jahrelang, auch mit dem Essen her und mit der Bewegung her. Ne? Also, und das musste natürlich erstmal alles umgestellt werden, das Ganze. Ne?
Das heißt also, ihr habt quasi gemeinsam auch das Essen oder die Ernährung einfach umgestellt und deine Frau hat einfach da dich auch ganz stark mit unterstützt.
Ja, auf alle Fälle, weil wenn da nicht noch immer jemand hinter sitzt, der auch so ein bisschen darauf achtet, dann wird's alleine, fängt man dann her wieder an, das auch irgendwann schleifen zu lassen vielleicht. Ne?
Mhm. Hat deine Frau auch ein erhöhtes Risiko für Diabetes?
Nein, überhaupt nicht. Das ist das Problem. Der geht es eigentlich super gut. Und die ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt so hundertprozentig in ihrem Gewichtsbereich, aber der macht das eigentlich auch nichts aus. Also die hat gesundheitlich überhaupt keine Probleme. Ne?
Nun hast du ja, als du vor 4 Jahren den Sensor quasi als Testpaket bekommen hast, da hast du ja, und auch bis heute spritzt du ja kein Insulin, richtig?
Nein, bis heute nicht. Ich muss zwar noch Tabletten einnehmen, aber kein Insulin spritzen.
Da ist ja nun in Deutschland momentan die Situation so, dass die Krankenkassen nur Kontinuierungsmessung, also Sensoren, bezahlt, wenn man eine intensivierte Insulintherapie macht. Also mehrfach am Tag ein kurzwirksames Insulinspritz zu den Mahlzeiten und ein- oder zweimal am Tag ein langwirkendes Insulin. Das heißt, wenn du sagst, du nimmst jetzt weiter auch den Sensor, weil er dir hilft, auch hinsichtlich der Ernährung und Bewegung dich zu unterstützen, ne? Bezahlst du das alleine?
Ja, das bezahle ich alleine, weil es für Diabetes Typ 2 Patienten, das eben nicht von der Krankenkasse unterstützt wird.
Wie häufig kaufst du dir jetzt so einen Sensor und deinen Sensor, wie lange hält der?
Also so ein Sensor hält immer 14 Tage. Ich nutze den meistens auch 14 Tage, mache dann mal eine Woche Pause und setze dann wieder für 14 Tage einen neuen einfach. Geht natürlich ganz schön ins Geld, aber wie gesagt, die Gesundheit ist es mir halt wert. Ne? Also ich würde es immer wieder machen und ich bleibe auch immer dran an der Geschichte dann. Weil das ist eben eine gute Kontrolle nochmal.
Ja, wenn du jetzt so sagst, so, das hilft mir einfach. Du hast ja den Sensor jetzt quasi seit 4 Jahren. Ne? Immer wieder nutzt du ihn. Da könnte man ja jetzt auf die Idee kommen und sagen, hey, jetzt musst du eigentlich mittlerweile wissen, welche Ernährung oder welche Ernährungsform sich wie auswirkt. Oder gibt es da immer noch neue Erkenntnisse, wo du sagen würdest, das hätte ich nicht gedacht. Wenn ich dieses jetzt zum Beispiel esse, hätte ich nie gedacht, dass es nach dem Essen so stark ansteigt. Oder wenn ich ein anderes Nahrungsmittel zu mir nehme, dass es weniger ansteigt. Das heißt, der Erkenntnisgewinn auch nach diesen vielen Jahren ist für dich nach wie vor hoch.
Genau, der ist immer noch da. Das heißt also, es motiviert mich immer wieder neu. Und ich, wie gesagt, ich sehe auch immer wieder, dass sich was verändert, wenn man was anderes isst mal oder vielleicht auch was Exotischeres hat, dass man dann einfach nochmal kontrollieren kann, wie sich das denn tatsächlich auch verhält, das Ganze.
Ich glaube, da sprichst du auch nochmal wieder etwas ganz Wichtiges an. Wir haben ja immer wieder auch Untersuchungen gemacht, wo wir einfach mal geguckt haben, wie wirken sich zum Beispiel verschiedene Brotsorten auf oder wie wirkt sich zum Beispiel verschiedene Formen von Nudeln aus oder wie wirkt sich eine Zubereitungsform von Nudeln aus oder wie wirkt es sich aus, wenn ich erst Eiweiß esse und dann Kohlenhydrate. Wenn ich zum Beispiel erst Eiweiß esse und 10 Minuten später Kohlenhydrate, dann ist es häufig so, nicht immer, aber es ist häufig so, dass dann die Werte nach dem Essen nicht so ganz stark hochgehen, als wenn man erst die Kohlenhydrate und auch dann das Eiweiß isst. Das heißt, alle diese Dinge kann man ja super ausprobieren und ist dann ja auch im Rahmen so einer individualisierten Ernährung. Ne? Gerade wenn es um Abnehmen geht, gibt es ja viele Empfehlungen immer wieder. Aber man kann dann ja für sich wirklich auch individualisiert sehen, hey, bei mir ist das so, bei mir wirkt das so und damit kann ich mich auf Dauer auch anfreunden. Ich glaube, bei Ernährung ist es ja eines der schwierigsten Dinge, wenn man Empfehlungen kriegt, wo man sagt, schön, vielen Dank, aber damit kann ich nichts anfangen. Sondern es muss ja individualisiert bei jedem Einzelnen liegen. Siehst du das auch so?
Das sehe ich genauso, weil das ist tatsächlich immer total unterschiedlich. Und man schreibt sich manchmal auch was auf und sagt, Mensch, wenn ich das so und so mache und in der Reihenfolge vielleicht esse oder auch mal was anderes nehme, dann weiß ich, so wirkt sich das aus. Und ich weiß auch, wenn ich mal irgendwo zum Essen eingeladen bin und die haben natürlich da nicht sich darauf eingestellt, dann kann man das auch mal mitessen, aber da muss man hinterher immer gucken, dass man dann ja mal ein paar Tage wieder sich anders ernährt dann. Also es macht immer noch einen großen Sinn, mit dem Sensor zu arbeiten und selbst wenn man das eigentlich auch so hinbekommen würde, es ist immer noch was anderes, wenn man jeden Tag nochmal gucken kann auf sein Smartphone und sagen kann, Mensch, das hat sich so und so entwickelt oder jetzt habe ich mal das und das gegessen und guck mal rauf und sage, ja, war gut oder war nicht gut oder war nicht so gut. Das ist schon eine Sache, an die man sich auch gewöhnen kann, muss ich sagen, von der man auch so ein bisschen ja, ganz gut profitiert eigentlich auch.
Ich finde es ganz erstaunlich, was du sagst, weil die Diskussion gerade auch in Deutschland oder auch in anderen Ländern ist natürlich immer wieder dahingehend, dass man sagt, naja, wer profitiert denn eigentlich von der kontinuierlichen Glukosemessung? Und wir wissen mittlerweile, dass Menschen eben, die eine intensivierte Insulintherapie machen, sowohl Menschen mit Typ 2 als auch Menschen mit Typ 1, deutlich verbesserte Glukosewerte haben, dass die Glukosewerte auch nicht so schwanken. Wir nennen das immer Variabilität. Aber die Diskussion ist immer wieder dahingehend auch, wie ist es denn für die Menschen, wie du es zum Beispiel bist, der Tabletten nimmt. Was lernen die denn davon? Deswegen finde ich es enorm erstaunlich, dass du sagst, und das zeigen aber mittlerweile auch einige Studien, dass eben Menschen wirklich davon profitieren, auch wenn sie kein Insulin nehmen. Und nun gibt es die ersten Schritte in Deutschland und auch in einigen anderen Ländern, wo Menschen jetzt bei einzelnen Krankenkassen, hast du wahrscheinlich auch von gehört, bei einzelnen Krankenkassen auch eine Unterstützung mit Sensoren bekommen, wenn sie eine BOT-Therapie machen. Das heißt, wenn sie einmal am Tag ein langwirkendes Insulin spritzen und tagsüber Tabletten nehmen oder die sogenannten GLP-1-Agonisten, das, was in der Presse immer als Abnehmspritze bezeichnet wird, was ich immer als Begrifflichkeit nicht gut finde, dass diese Menschen auch da eine Unterstützung mit dem Sensor haben. Wie sinnvoll findest du das?
Das würde ich mir wünschen, weil tatsächlich, ich kenne auch, habe auch Bekannte, die haben auch Diabetes Typ 2 und die, ja, die stechen sich ab und zu mal in den Finger und sagen, ja, ist schlecht oder gut, aber die haben es eben nicht so kontinuierlich. Aber die sagen natürlich auch, aber ich kann es mir im Prinzip auch nicht leisten, weil das auf die Dauer mir dann zu teuer wird. Ne? Kann ich auch verstehen. Deswegen würde ich mir schon wünschen, wenn die Krankenkasse das auch mitbezahlt. Weil ich glaube, dass sie da im Endeffekt auch spart, weil es den Menschen oder wenn die sich darauf einlassen, sich dann eben auch dementsprechend gesünder ernähren und auch die Folgeerkrankungen natürlich vielleicht auch weniger werden.
Wir haben ja eben schon das Thema Abnehmspritze angesprochen und häufig habe ich immer so den Eindruck, auch so gerade in der Presse, wird immer wieder darüber diskutiert und gesagt, naja gut, jetzt hast du halt Übergewicht, dann nimmst du halt die Abnehmspritze und fertig. Und dabei wird völlig unterschätzt, weil was du jetzt gerade gemacht hast oder auch verstärkt gemacht hast, nämlich Ernährungsverhalten verändern, Bewegungsverhalten verändern, was das als Grundlagentherapie wirklich bewegen kann. Es kann ja keine Lösung sein, dass man immer sagt, so, naja, dann nimmst du halt die Spritze und alles ist gut, ja, und gehst weiterhin. Du hast vorhin gesagt, du hast dich ungesund ernährt und machst das weiter. Ich habe kürzlich eine Geschichte gehört von einem Menschen, der wollte gerne Kreuzfahrt machen und der hat dann dieses Medikament, den sogenannten GLP-1-Agonisten, abgesetzt, weil er gesagt hat, ich will ja mal wieder ordentlich essen, ich will auch Appetit haben und will keinen reduzierten Appetit haben. Und da hat er natürlich auf dem Kreuzfahrtschiff auch nicht zugenommen und danach hat es wieder angesetzt. Das kann ja eigentlich Sinn der Sache sein, oder?
Nee, kann es auch nicht. Und also ich habe selber auch schon mal eine Kreuzfahrt gemacht und ich habe vorher gar nichts gemacht. Klar nimmt man da vielleicht mal ein Kilo oder zwei zu, aber das weiß man ja vorher auch. Und man kann sich aber auch bei solchen Sachen auch gut drauf einstellen. Und man muss, es kommt immer von einem selber. Wenn man natürlich sagt, ich will es nicht oder ich lasse mir da auch nicht weiter helfen, dann wird man das auch nicht hinbekommen. Ne? Aber man muss natürlich das immer so ein bisschen auch von sich aus machen. Es war auch schwer, also so eine komplette Nahrungsumstellung von, sag ich mal, nur Fastfood auf was Gesundes ist schon schwierig. Also das hat, kostet auch viel Überwindung, das Ganze. Ne? Und Entbehrungen sind da auch noch viel bei. Ne?
Aber hat sich dein Körper dann auch umgestellt? Also ich höre immer wieder auch von Menschen, habe es auch bei mir selber gemerkt, wenn man sein Ernährungsverhalten verändert und macht das eine gewisse Zeit, dann hat man auch gar keinen Verlangen mehr danach. Ich glaube, Zucker ist eine der guten Geschichten. Wenn man immer relativ viel Zucker nimmt, hat man auch so einen Jipper danach, ja, so wie eine Art Sucht. Und dann, wenn man das aber weglässt, dann schmecken einem die Sachen genauso gut. Verändert sich der Körper?
Also der Körper hat sich schon verändert und hat auch darauf reagiert, auf ein anderes Ernährungsverhalten. Man fühlt sich auch jetzt eher gesättigt, wenn man weniger isst. Und das Verlangen nach manchen Sachen ist einfach auch nur noch bedingt oder gar nicht mehr da. Also ist, man merkt schon eine Veränderung, auch wenn man die Ernährung umgestellt hat. Eigentlich nur zum Guten. Also man, auf manche Sachen kann man jetzt auch gut verzichten, wo man früher gesagt hat, Mensch, jetzt eine Tüte Gummibärchen brauche ich heute nicht mehr. Ne? Oder Tüte Chips brauche ich auch nicht mehr. Ne?
Mhm. Oder wenn jetzt mal so ein Tag kommt, ne, solche Tage, denke ich, können auch mal kommen, kann ich auch die halbe Tüte essen oder ich kann sie vor allen Dingen nachmittags essen, weil nachmittags die Insulinempfindlichkeit besser ist und dann sind häufig auch bei Nahrungsmitteln, die den Zucker stark ansteigen lassen, die Anstiege nicht ganz so stark, weil eben zum Nachmittag im Vergleich zu morgens und abends einfach die Glukosewirkung nicht so stark ist.
Ja, das passt alles, das kriegt man alles hin. Wie gesagt, man muss das auch nicht unbedingt machen, wenn man dann eben sagt, okay, dann verteile ich die Tüte halt auf zwei Wochen, das geht auch. Also kann man sich schon mit anfreunden, weil man muss immer den Aspekt im Hintergrund behalten. Das geht ja auch um die Gesundheit und wenn man sagt, mir ist die Gesundheit egal, dann kann man es ja machen, aber wenn man sagt, man richtet sich danach oder die Gesundheit ist mir schon wichtig und das ist sie mir eigentlich auch, weil ich auch noch relativ jung bin und das auch noch gerne ein paar Jahre nutzen möchte, dann richtet man sich da auch nach. Das fällt zwar immer wieder schwer, aber man kriegt das alles hin und man muss halt immer nur so ein bisschen an der Sache auch dranbleiben.
Und da ist ja deine Botschaft, die du klar formuliert hast, dein Wunsch ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch an die Krankenkassen, dass jetzt bei dem Schritt, den jetzt einige Krankenkassen gegangen sind, in Deutschland sind das zurzeit 4 Krankenkassen, die einfach auch bei Menschen mit einer BOT-Therapie die Kosten übernehmen. Dein Wunsch, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch, dass man das auch ausweitet auf Menschen, die meinetwegen Tabletten nehmen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau so. Auch alle Menschen mit Diabetes Typ 2, denen sollte da auch die Möglichkeit gegeben werden, wenn sie es denn möchten, diese Therapie mit dem Messsensor eben auch zu bekommen. Weil ich bin der Meinung, das ist immer noch mal eine zusätzliche Kontrolle und für Leute, die sowieso ein bisschen vielleicht nicht so drauf achten wollen, ist es eine gute Sache, das auch dann besser zu machen, das Ganze.
Wenn man dir jetzt anbieten würde, pass auf, du kriegst ein zusätzliches Medikament, was auch zum Beispiel stark die Glukose senkt, statt einem Sensor, würdest du dich dann für den Sensor oder für das Medikament entscheiden?
Nee, ich würde mich immer für den Sensor entscheiden. Also je weniger Chemie, also sprich Tabletten, man tatsächlich nehmen muss, umso besser ist das. Also dann kann man lieber sagen, dann nehme ich lieber einen Sensor und gucke, dass ich das denn über Ernährung und Bewegung viel besser hinbekomme, das Ganze.
Ja, schöne Botschaft, weil genau das ist auch in allen Leitlinien, ja, so in Deutschland, in vielen anderen Ländern oder in allen anderen Ländern, ist immer die Grundlage Ernährung, Bewegung und Schulung und Technik kann das eben zusätzlich ergänzen. Du hast vorhin gesagt, du bist in so einem Stammtisch von so einem Motorradclub. Nun, seitdem wir kontinuierliche Glukosemesssysteme haben, gibt es ja immer mehr Menschen, die auch diese Sensoren tragen auf dem Oberarm. Bei dem System, was du gerade angesprochen hast. Bist du da mal auch angesprochen worden oder haben auch mal Leute sich irgendwie negativ geäußert?
Also negativ hat sich noch keiner geäußert. Angesprochen wird man sehr häufig, weil ich die Leute auch tatsächlich aktiv nochmal anspreche, um auch mal so Erfahrungen auszutauschen, weil man sitzt ja dann mit denen alle im selben Boot und dann kann man auch nochmal ein paar Erfahrungen hören, wie kann man es auslesen. Früher habe ich es immer mit dem Lesegerät gemacht, heute mache ich es mit dem Handy. Ist natürlich viel einfacher, das Ganze. Ne? Und man tauscht sich dann schon mit den Leuten aus oder kommt mit denen auch aktiv ins Gespräch über die ganze Geschichte. Ne?
Nee, vielen Dank. Ja, alles klar. Danke. So, ich bin jetzt hier bei meinem Laufen durch die Wälder auf dem Bauernhof gelandet und darauf wurde ich gerade hingewiesen. Aber das ist halt dann auch Kommunikation und Austausch. Thorsten, ich habe noch eine Frage. Wir wissen ja, dass auch die Vererbung beim Typ-2-Diabetes relativ hoch ist. Wie kommunizierst du das Thema mit deinen Kindern? Ich glaube, du hast 2 Jungs, oder?
Ja, ich habe 2 Jungs, genau. Denen habe ich das ganz offen erzählt, was ich habe und wie ich das behandle. Und die haben natürlich gesagt, okay, dann müssen wir vielleicht auch mal gucken. Aber die sind im Moment tatsächlich auch beim Arzt gewesen und haben gesagt, da ist nichts. Also das ist alles ganz normal. Ne?
Wie alt sind die?
Die sind 30 und 27.
Ich glaube, ganz wichtig ist auch, wir haben ja auch die Möglichkeit im Rahmen des Gesundheitscheck-ups, ne, haben die Menschen ja auch die Möglichkeit, sich untersuchen zu lassen. Also ab dem 18. bis 35. Lebensjahr kann man einmal zum Check-up gehen und ab dem 35. Lebensjahr alle 3 Jahre. Also diese Möglichkeit, sich dann auch auf Diabetes checken zu lassen, ist Kassenleistung für alle. Und ich glaube, darauf muss man immer wieder hinweisen. Denn ich glaube, je früher, ne, man auch davon Kenntnis bekommt, dass man entweder Diabetes hat oder in der Vorstufe ist, umso früher hätte man ja all die Sachen, die du dann gemacht hast, auch umsetzen können, oder?
Ja, man hätte das schon vor 10 Jahren umsetzen können, wenn man das gewusst hätte und wenn man sich da auch ein bisschen mehr mit beschäftigt hat. Nur damals war es halt so, dass man gesagt hat, boah, gut, hat man jetzt und gut ist. Man hat keine körperlichen Einschränkungen dadurch, man merkt es eigentlich auch nicht. Aber diese Spätfolgen, die kommen ja erst viel, viel später nachher auch, ne? Und ich finde das gut, wenn man das auch besser machen würde. Ich würde es gut finden, wenn mehr Leute sich auch tatsächlich mit diesen Vorsorgeuntersuchungen beschäftigen würden. Denn gerade in meinem Bekanntenkreis, da sind es speziell immer die Männer, die sagen immer, nee, zum Arzt brauche ich nicht, ich habe ja nichts.
Das heißt, was würdest du dir noch mehr wünschen? Mehr Aufklärungsarbeit, immer noch wieder darauf hinweisen und vor allen Dingen auch die Botschaft, dass man ja wirklich was machen kann, um dann auch den Ausbruch vom Diabetes zu verzögern oder zu verhindern. Die Möglichkeit besteht da. Mangelt es an Aufklärung aus deiner Sicht?
Ja, es mangelt doch. Ich finde, es mangelt noch ein bisschen an Aufklärung. Also die Krankenkassen könnten da mehr machen. Da kriegt man eigentlich auch keine Infos von alleine. Da muss man sich alles schon selber holen. Ne? Also da wird zwar was gemacht, es wird auch mal was geschrieben, auch in den Zeitungen wird was geschrieben, aber es könnte in meinen Augen noch deutlich mehr sein. Und gerade so ein bisschen auch für die jüngeren Leute, die sich da vielleicht noch gar nicht so mit beschäftigen, dass man die noch ein bisschen mehr ansprechen würde auch. Ne?
Ja, ich glaube, das ist zum Schluss unseres Gesprächs, Thorsten, nochmal eine schöne Botschaft. Das ist unser Thema auch immer wieder bei Diabetes.de, Deutsche Diabetes.de. Wir suchen immer wieder darauf aufmerksam zu machen, darauf hinzuweisen, dass man eben ja was machen kann bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und wie sinnvolle Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Typ 1 und Typ 2 aussehen. Und ich glaube, wir haben heute ja eine ganz wichtige Unterstützungsmöglichkeit angesprochen und wie effektiv die auch ist. Ja, dann bedanke ich mich bei dir recht herzlich für das tolle Gespräch und ja, wünsche dir noch einen schönen Tag und alles Gute.
Ja, werde ich haben. Vielen Dank und wir sehen uns.
Jo, tschüss, tschüss.
Danke, tschüss.
Für diese Sonderfolge anlässlich der Diabetes-Sommertour 2024 bedanken wir uns bei unserem Sponsor Abbott Diabetes Care. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. Bis dahin und auf Wiedergehen.
Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.